Guten Morgen. Ich freue mich sehr, heute mit euch weiterzumachen im Epheserbrief. Wir hatten beim letzten Mal angefangen, uns diesen Brief von Paulus Vers für Vers anzuschauen. Und wir waren bis zum 14. Vers des ersten Kapitels beim letzten Mal gekommen. Und ich möchte ganz gerne noch mal eine kurze Zusammenfassung vom letzten Mal geben. Erstmal ging es um den Hintergrund und auch den Kontext dieses Briefes von Paulus, den er ja in einer für ihn sehr entscheidenden Zeit, in dem letzten Kapitel könnte man sagen, seines Lebens geschrieben hat, nämlich in der Gefangenschaft in Rom. Und das ungefähr um das Jahr 60 nach Christus. Und die Stadt Ephesus, an die dieser Brief ja schwerpunktmäßig erstmal geht, war zu diesem Zeitpunkt ein, man könnte sagen, wirtschaftliches, aber auch kulturelles Zentrum der Antike in Kleinasien. Kleinasien ist ein Gebiet, was heute den größten Teil der Türkei ausmacht. Und die Gemeinsamkeit von vielen dieser Gemeinden in dieser Region war, dass wir hier viel mehr neu bekehrte Heidenchristen hatten als Judenchristen. Und deshalb werden im Epheserbrief ganz grundlegende Fragen des Christentums, die zu dieser Zeit in den Anfängen der Gemeinden aufkamen, behandelt. Und das haben wir auch beim letzten Mal in diesen ersten 14 Versen schon gesehen, in der Einleitung, die Paulus zu diesem Brief geschrieben hat. Und Paulus macht hier ganz grundlegend eigentlich erstmal klar, was hat uns Gott eigentlich in Jesus geschenkt. Und er schreibt da von geistlichen Segnungen. Und das Erste, was wir uns da beim letzten Mal angeschaut hatten, war, dass wir durch Gottes Gnade erwählt worden sind. Und das Zweite war, dass wir auch adoptiert worden sind in seine Familie, weil Gott eben nicht nur retten will, sondern er will auch Beziehungen mit uns leben. Und wir haben dann gesehen, dass Paulus Gottes Rettungsplan nochmal genau erklärt. Und wir haben uns da drei Begriffe besonders angeschaut, nämlich zum einen die Erlösung. Jesus ist das Lösegeld. Also sein Blut wurde gebraucht, um uns reinzuwaschen. Und daraus folgt die Vergebung oder man könnte auch sagen die Versöhnung mit Gott, also die Wiederherstellung der Beziehung mit ihm. Und die Gnade, von der wir gerade schon viel gesungen haben. Wir haben das definiert als Gottes göttliche Grundeigenschaft eigentlich, also seine Motivation überhaupt, uns zu retten. Das war die Gnade. Er ist gnädig und deshalb hat er sich diesen Rettungsplan für die Menschen überhaupt ausgedacht. Und dann haben wir einen ersten Einblick in Gottes Idee von Gemeinde bekommen. Das ist ja ein ganz zentrales Thema hier im Epheserbrief. Gott hat Jesus als das Haupt einer neuen Gruppe eingesetzt von Menschen, bei der es jetzt zum ersten Mal egal war, ob sie aus dem Volk Israel kamen oder ob sie einen heidnischen Hintergrund hatten. Jeder ist jetzt willkommen durch Jesus, der dieses Rettungsangebot annimmt. Und zum Schluss, in Versen 13 und 14, ging es dann nochmal um den Heiligen Geist. Und in vielen Übersetzungen ist das sehr definiert als ein Unterpfand oder man könnte es auch übersetzen als eine Garantie für das, was wir entschieden haben. Wir haben uns für Jesus entschieden, die wir mit Jesus leben wollen. Und der Heilige Geist bewahrt diese Entscheidung bis in alle Ewigkeit, sodass wir unsere Ewigkeit mit Gott verbringen können. Das waren grob zusammengefasst nochmal diese ersten 14 Verse und an dieser Stelle wollen wir heute weitermachen und bevor wir das machen, möchte ich ganz gerne nochmal mit uns beten. Herr Vater, ich möchte dir danken für dein gutes Wort und möchte dir danken für diesen Schatz, den wir dadurch in unseren Händen halten können, aber es ist so wichtig, dass wir auch Hunger danach haben und ich möchte dich für diesen Morgen bitten, dass wir Hunger haben nach deinem Wort, dass du alles andere wegnimmst, was stört. Und dass du uns offene Herzen schenkst und einen klaren Verstand, das zu verstehen, was du uns heute Morgen sagen möchtest. Amen. Wir wollen uns heute Kapitel 1, Vers 15 bis Kapitel 2, Vers 7 zusammen anschauen. Und diese Verse kann man einteilen in drei Teile. Im ersten Teil werden wir sehen, was Paulus im Gebet wichtig war, und zwar im Gebet für seine Geschwister. Und es lohnt sich, sich das anzuschauen, weil das ganz zentrale Inhalte sind, die wertvoll sind, auch für unseren Glauben heute. Und im zweiten Teil wird es dann darum gehen, dass wir zurückschauen. Und zwar zurückschauen auf unser altes Leben. Paulus gibt uns nochmal eine sehr klare Identitätsbeschreibung für ein Leben ohne Gott. Also was war eigentlich unsere Ausgangssituation? Wer sind wir eigentlich gewesen, als wir noch nicht mit Gott gelebt haben? Und dann geht es im dritten Teil darum, uns bewusst zu machen, was unser Leben mit Gott jetzt eigentlich auszeichnet. Also wer wir jetzt mit Gott sind. Das sind diese drei Teile für heute. Und wir starten im Kapitel 1 mit den Versen 15 und 16. Darum lasse auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht ab, für euch zu danken und in meinen Gebeten an euch zu gedenken. Was wir hier ziemlich schnell merken, wenn wir das so lesen, ist, was für eine große Liebe Paulus zu seinen Geschwistern hatte. Er hat sich gefreut an ihrem Glauben. Er hat sich gefreut zu sehen, dass sie sich untereinander geliebt haben. Und das ist ein Kennzeichen für eine gute Beziehung und für eine geistliche Reife, wenn wir Liebe untereinander haben. Aber gleichzeitig betont Paulus hier auch, wie wichtig es ihm trotzdem ist, für diese reifen, im Glauben reifen Geschwister zu beten. Und Paulus war ja ein großes Vorbild, nicht nur in seinem Dienst als geistlicher Leiter oder Hirte von vielen Gemeinden, die er betreut hat, sondern eben auch als jemand, der sehr viel gebetet hat für seine Geschwister und für diese Gemeinden. Und in diesem ersten Teil für heute macht er jetzt klar, was ihm da im Gebet für seine Geschwister eigentlich wichtig war. Und er nennt hier drei wichtige Inhalte. Und der erste steckt in Vers 17. Dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst. Paulus war in seinem Gebet für seine Geschwister wichtig, dass sie Gott kennenlernen. Also, dass sie Gott wirklich kennen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal ein Gespräch mit jemandem geführt habt, der Gott nicht kennt und der euch vielleicht dann diese Frage gestellt hat, ja, sag mal, kannst du denn von dir sagen, dass du Gott wirklich kennst? Mir ist das mal so gegangen und ich fand das in dem Moment eigentlich richtig toll, weil ich so dachte, boah, das ist ja cool, dass ich das jetzt bekennen darf, weil das, sagen wir auch immer, das unterscheidet uns von vielen Namenschristen, die zwar an Gott glauben, aber nicht sagen können, dass sie eine persönliche Beziehung zu Gott haben. Und ich habe das dann so bekannt. Ich habe gesagt, ja klar kenne ich Gott und das schon seit vielen Jahren und ich habe eine persönliche Beziehung mit ihm und das habe ich so geantwortet. Das hat den auch begeistert. Im Nachhinein habe ich nochmal so ein bisschen über meine Antwort auch nachgedacht und habe mich so gefragt, wer ist denn Gott jetzt eigentlich für mich? Wie würde ich Gott definieren? Und ich meine, wir sprechen von Gott als dem Anfang. Ja, Gott war da, bevor es irgendetwas anderes gab. Und allein das ist ja schon was, was irgendwie unsere Vorstellung, unser Denken übersteigt. Und außerdem ist Gott ewig. Er hat kein Ende. Und Gott ist vollständig in sich selbst. Es gibt nichts, was irgendwie fehlerhaft an Gott wäre. Es gibt auch nichts, was man an ihm kritisieren könnte. Er ist vollständig, er ist perfekt. Und Gott ist Weisheit. Er ist allwissend, er weiß alles. Und Gott ist heilig und er ist gerecht und er ist gut. Und Gott lässt sich auch nicht eingrenzen, weder durch Raum noch durch Zeit. Und das zeigt seine Souveränität. Und das ist ja nur ein kleiner Ausschnitt aus vielen Dingen, die wir über Gott sagen könnten, über sein Wesen, wie er ist. Und wenn wir das mal so durchdenken, dann wird uns, glaube ich, schnell klar, dass wir noch eine ganze Zeit brauchen, um wirklich sagen zu können, dass wir diesen großen Gott wirklich kennen. Aber Jesus sagt in Johannes 17 im hohepriesterlichen Gebet, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Also das ewige Leben ist die Erkenntnis Gottes. Das höchste Ziel unseres Lebens sollte es sein, Gott kennenzulernen. Und dann muss ich mir schon die Frage stellen, ob ich in meinem Leben nicht noch mehr Zeit verbringen sollte, damit Gott kennenzulernen. Und das ist das, wofür Paulus hier betet, dass seine Geschwister genau das machen, dass sie diesen Gott besser kennenlernen, wirklich Erkenntnis haben, wer Gott eigentlich ist. Und das geht nicht von alleine. Der Schlüssel dazu kann nur sein, dass wir uns mehr noch mit seinem Wort beschäftigen, dass wir darin forschen, dass wir darin studieren und Gott offenbart sich und sein ganzes Wesen durch sein Wort. Und es ist ja so, die Welt sagt uns im Prinzip was ganz anderes. Die Welt sagt uns, beschäftige dich doch mit dir. Ja, achte auf dich, hör auf dein Herz und finde dich. Aber die Bibel sagt, erkenne deinen Gott. Folge ihm nach. Ja, investiere in deine Beziehung mit ihm. Das ist das, was wirklich zählt. Und den zweiten Punkt, der Paulus in seinem Gebet für seine Gemeinde wichtig ist, den finden wir in Vers 18. Und er schreibt von erleuchteten Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Paulus betet hier für erleuchtete Augen eures Verständnisses. Und das ist sehr poetisch formuliert, meint aber im Prinzip nichts anderes, als dass er sich wünscht, dass seine Geschwister Gott verstehen lernen und die Welt und sich selbst mehr mit Gottes Augen sehen. Das ist hier der entscheidende Punkt. Und er hat es vorher auch schon in Vers 8 geschrieben. Hier ging es schon darum, dass wir durch die Erlösung auch Einsicht und Weisheit bekommen haben, um unser Leben und diese Welt mehr mit Gottes Augen zu sehen. Und diese Einsicht, die tragen wir schon in uns durch den Heiligen Geist. Und zwar in Vers 18, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Wir als die, die von Gott berufen sind, sollten wissen, dass unsere Hoffnung in unserem Leben eben nicht ein Lottogewinn ist. Und dass die Hoffnung in unserem Leben auch nicht der nächste Urlaub ist, auch wenn es schön ist. Und auch nicht die Rente, auch wenn wir manchmal morgens daran denken und das herbeisehen. Sondern, dass unsere Hoffnung im Leben die Ewigkeit ist. Das ist das, worauf wir hoffen sollten. Das ist unser Erbe. Das ist die Hoffnung, die der Antrieb in unserem Leben sein sollte. Und weil dieses Erbe Gottes schon in uns als Gläubigen drinsteckt, sollten wir auch erkennen und verstehen, wie wertvoll wir damit in Gottes Augen sind. Paulus spricht hier vom Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen. Er betont hier diesen Reichtum, der in uns steckt. Ich glaube, das Problem ist, dass wir uns manchmal ganz anders sehen, als Gott uns sieht. Wir sehen uns oft als geistlich schwach und wir gucken oft auf unsere Schuld und auf unsere Sünde in unserem Leben. Da liegt oft der Fokus. Und das lenkt uns oft auch vom Wesentlichen ab, uns nämlich mit ihm und auch mit seinem Wort zu beschäftigen. Ja, wir denken dann vielleicht, okay, wir sind jetzt gerade zu schlecht, um zu beten. Wir sind jetzt gerade zu schlecht, um die Bibel in die Hand zu nehmen. Wir sind zu schlecht, um in die Stille mit Gott zu gehen. Unsere Sünde hält uns ab. Und der Fokus liegt auf der Schuld und Sünde in unserem Leben. Aber Gott sieht das anders. Sein reiches Erbe steckt in uns. Wir sind kostbar in seinen Augen. Wir haben das letzte Mal gehört, wir sind erlöst, uns wurde vergeben, er ist uns gnädig. Er hat seinen Sohn für uns gegeben, das Blut seines Sohnes hat uns rein gemacht vor Gott. Und deshalb freut er sich über jeden Gläubigen und unsere Schuld ist vollständig bezahlt. Also wenn Gott auf uns sieht, dann sieht er seine Heiligen und seine geliebten Kinder, die reingewaschen sind vom Blut seines Sohnes. Und wir sind so rein, dass nichts von unserer Schuld und unserer Sünde uns mehr von Gott trennt. Und dafür betet Paulus, dass seine Gemeinde genau das erkennt, dass sie verstehen, wer sie in Gottes Augen sind. Und damit sollen sie ihren Blick auf sich und auf ihre Beziehung zu Gott neu denken und mehr Zeit mit ihm verbringen. Und in Vers 19 kommt er dann zum dritten Punkt, der ihm im Gebet für seine Gemeinde wichtig ist. Und er schreibt hier, was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Paulus möchte, dass seine Geschwister neu verstehen, wie groß die Kraft Gottes in ihrem Leben ist. Und wichtig ist hier, dass Paulus nicht für neue Kraft betet, weil diese Kraft, die ist schon da. Zwar durch den Heiligen Geist ist diese Kraft Gottes in uns. Und es geht darum, sich dieser Kraft bewusst zu werden und diese Kraft zu nutzen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich bin immer sehr begeistert, wenn ich Lebenszeugnisse von Menschen lese, die viel mit Gott erlebt haben. Und wenn man das dann so liest, dann bekommt man so den Eindruck, dass das Menschen waren, die besonders viel Kraft Gottes für ihr Leben bekommen haben. Aber ich glaube, das Geheimnis ist einfach, dass sie diese Kraft Gottes, die in ihrem Leben ist, erkannt haben und genutzt haben für ihre Aufgabe, für ihren Dienst. Und das kann jeder von uns tun. Gott möchte, dass wir seine Kraft in uns nutzen und dass wir sie mutig einsetzen für die Aufgabe, die er jedem von uns gegeben hat. So wie das Paulus als gutes Vorbild auch gemacht hat. Und Gott hat seine Kraft ja so oft bewiesen. Ja, und davon schreibt Paulus in Vers 20, die hat er wirksam werden lassen in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen. Gott hat seine Kraft dadurch gezeigt, dass sein Sohn von den Toten auferstanden ist und jetzt wieder bei ihm im Himmel ist. Das ist unser Gott. Und wir leben sehr häufig sehr gut getarnt in dieser Welt. Wir sind sehr gut darin zu verheimlichen, dass dieser Gott unser Vater ist. Dieser Gott, der das Universum gemacht hat und der in Jesus den Tod besiegt hat. Ja, wo ist unser Mut, von dem wir gerade gesungen haben? Und diesen Jesus hat Gott eingesetzt. In Vers 21 geht es weiter: hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird. Nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Jesus stellt jede Macht dieser Welt in Schatten. Gottes Sohn steht über der sichtbaren Welt und steht über der unsichtbaren Welt. Und das jetzt und bis in alle Ewigkeit. Und so ist es schon immer gewesen. Und Paulus wünscht sich, dass seine Geschwister sich nochmal neu bewusst darüber werden, mit was für einem starken Gott sie es eigentlich zu tun haben. Der auch seinem Sohn Macht gegeben hat. Und er schreibt dann weiter in den beiden nächsten Versen 22 und 23. Und er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Paulus kommt hier jetzt wieder auf das zentrale Thema des Epheserbriefs zu sprechen, nämlich die Gemeinde. Gott hat alle Macht der Welt seinem Sohn gegeben, aber nicht nur das, sondern er hat seinen Sohn auch der Gemeinde gegeben. Jesus, der Allerhöchste, ist ein Geschenk an die Gemeinde. Der, dem alle Macht gehört, ist unser Haupt. Und wir als Gemeinde sind sein Leib und wir sind durch diesen Körper miteinander verbunden. Wir sind eins mit Jesus. Und das ist passiert durch diesen göttlichen Rettungsplan, in dem sein Sohn Mensch geworden ist. Und er kam nicht als König, sondern er lag in aller Bedeutungslosigkeit in der Krippe in Bethlehem. Und er hat sich der Welt ausgeliefert. Und er ist ans Kreuz gegangen für uns. Und das sind Wahrheiten, die für viele nicht zusammenpassen. Ein großer, allmächtiger Gott, der sich erniedrigt für uns. Kein von Menschen ausgedachter Gott würde seine Macht durch seine Erniedrigung zeigen. Aber genau das ist die wahre Göttlichkeit von dem einzig wahren Gott. Unser Gott ist eben keine menschliche Erfindung, er ist allmächtig, aber auch voller Liebe. Und deshalb hat dieser mächtige Gott sich erniedrigt, damit wir leben können. Und ich finde, es gibt kein besseres Bild, was diese Größe Gottes so klar verdeutlicht. Und dieser Gott an unserer Seite sollte auch unser Denken beeinflussen. Also wenn wir nochmal auf unsere Probleme gucken oder auf die Probleme in dieser Welt, von der es im Moment wahrlich mehr als genug gibt, dann, gerade dann, sollten wir uns bewusst machen, dass wir einen Gott an unserer Seite haben, der durch seine Liebe den Tod besiegt hat. Ein Gott, der alle Kraft hat. Ihm ist alles unterworfen, er ist nie überfordert, er ist das Haupt der Gemeinde und ich bin Teil dieser Gemeinde und er ist mir als Geschenk gegeben. Und er kümmert sich. Und wir müssen uns nicht sorgen. Paulus macht hier in diesem Gebet in den Versen 17 bis 22 klar, was er sich für seine Geschwister wünscht. Und das sind ganz zentrale Leitlinien auch für unseren Glauben. Wir sollten Hunger haben, ihn besser kennenzulernen. Wir sollten ihn verstehen lernen und sehen, wer wir in Gottes Augen sind. Und wir sollten uns auch seiner Kraft in unserem Leben bewusst sein. Und er kommt dann zum nächsten Schritt. Und Paulus macht jetzt in den ersten Versen des zweiten Kapitels klar, welche Auswirkungen dieser Gott jetzt auf unser Leben hat. Und er fängt damit an, dass er an den früheren Zustand der Gläubigen erinnert. Also er definiert nochmal ziemlich genau, wer wir eigentlich waren. Und auch wenn das manchmal wehtut, ist es gut, zurückzugucken auf unser altes Leben, was wir hinter uns gelassen haben. Darum geben wir Zeugnis, wir sollten das viel häufiger machen. Ich glaube, damit verstehen wir besser, wie groß die Erlösung ist und was wir ihm zu verdanken haben und dass es eben keine Selbstverständlichkeit war, dass wir ihn gefunden haben. Und Paulus nennt jetzt in den Versen 1 bis 4 fünf Dinge, die unseren Zustand ohne Gott beschreiben. Und er fängt damit an, dass er schreibt, auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden. Paulus spricht hier vom geistlichen Tod. Und da geht es um eine Trennung von Gott. Und es geht darum, ausgeschlossen zu sein aus der Gegenwart Gottes. Und es geht darum, nicht dazuzugehören. Und das heißt, keine Verbindung zu Gott zu haben. Und das bedeutet totale Verlorenheit. Ohne Gott sind wir geistlich tot, wegen unserer Schuld. Und Paulus schreibt weiter, in denen ihr einst gelebt habt, nach dem Lauf dieser Welt. Nach dem Lauf der Welt zu leben, bedeutet angepasst an die Welt zu leben. Die Welt hat uns vorgegeben, als wir noch keine Christen waren, wie wir leben sollten. Die Welt hat uns vorgegeben, was gut ist und was richtig ist und was wir machen und was wir mitmachen sollen. Die Welt war der Maßstab für unser Handeln. Und das ist so, ob ich das will oder nicht. Ohne Gott ist meine Vorstellung von dieser Welt und die Vorstellung von meinem eigenen Ursprung und meinem Leben eine ganz andere. Auch meine Vorstellungen von der Zukunft sind weltlich und orientieren sich an weltlichen Idealen. Und auch für uns als Christen ist es gut, sich das immer wieder bewusst zu machen, dass das ein Kennzeichen ist für Menschen, die nicht mit Gott leben. Wir wissen, dass wir alle in der Gefahr stehen, uns dieser Welt auch als Christen immer wieder anzugleichen. Und das ist menschlich. Wir alle wollen dazugehören, das ist völlig klar. Aber wir tun dabei manchmal so, als würde uns nicht viel unterscheiden. Und wir fangen an, weltlichen Idealen und weltlichen Trends nachzueifern, die im Widerspruch stehen zu Gottes Wort. Aber so sollte das nicht sein. Die Welt ist nicht unser Platz. Die Welt ist nicht unsere Heimat. Wir sollten uns unterscheiden. Wir hatten früher bei Just for You, dieser Jugendarbeit, die wir mit den Kreuzzeller Gemeinden gemacht haben, hatten wir so eine coole Tasse. Vielleicht hat der ein oder andere die noch in seinem Schrank. Ich nicht mehr, die ist irgendwann zu Bruch gegangen. Man konnte nicht gut aus dieser Tasse trinken, weil die war in sich so gedreht. Aber diese Tasse sah krass aus und auf dieser Tasse war auch ein krasser Spruch gedruckt, nämlich sei anders, denn du bist es. Und diese Tasse sollte uns erinnern an unsere Identität, die es nämlich ist, anders zu sein. Anders zu sein als die Welt. Weil unser Bürgerrecht im Himmel ist, Philipper 3, Vers 20. Aber ohne Gott leben wir angepasst an diese Welt. Und Paulus schreibt weiter in Vers 2, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Wenn wir ohne Gott leben, dann leben wir automatisch im Herrschaftsbereich Satans. Nach dem Lauf der Welt zu leben, heißt unter der Kontrolle des Fürsten der Welt zu leben. Und der wird hier beschrieben als der, der in der Luft herrscht. In der NGÜ finden wir da eine, finde ich, sehr hilfreiche Übersetzung. Hier steht, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht. Und das ist einer der Titel, der Satans Machtbereich umschreibt. Er herrscht über die gefallenen Engel, das sind die Dämonen. Und auf diese Weise beeinflusst er und verführt er und wirkt er in den Menschen dieser Welt, die Paulus hier die Söhne des Ungehorsams nennt. Und manche würden jetzt vielleicht sagen, okay, das geht jetzt ein bisschen weit. Also nur weil ich jetzt nicht mit Gott lebe und nicht an Gott glaube, heißt das doch nicht automatisch, dass ich ein Leben führe, was im Herrschaftsbereich Satans liegt, dass der Satan über mich herrscht. Johannes bringt das in 1. Johannes Kapitel 5 ziemlich gut auf den Punkt. Und er schreibt hier, wir wissen, dass sich die ganze Welt in der Gewalt des Bösen befindet. Und das müssen wir uns klar machen. Es gibt keine Zwischenlösung. Entweder lebe ich mit Jesus und erkenne ihn als meinen Retter an, der mich befreit hat von allem Bösen, oder ich lebe eben in der Gewalt des Bösen. Es gibt nur diese beiden Möglichkeiten. Und da ist es dann auch egal, wie gut und wie moralisch wertvoll mein Leben aussieht. Nur mit Jesus komme ich raus aus diesem Herrschaftsbereich des Bösen, weil nur er mich befreien kann von Schuld und Sünde. Und wenn ich das erkannt habe und ein Leben mit Jesus anfange, dann gilt für mich das, was in Kolosser 1, Vers 13 steht. Der uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Wenn wir das erkannt haben, dann gehören wir nicht mehr zum Machtbereich des Bösen, sondern wir sind dann Kinder Gottes. Das ist dann unser neuer Zustand. Und das vierte Kennzeichen von einem Leben ohne Gott beschreibt Paulus jetzt in Vers 3. Unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Paulus schreibt hier von einem Leben nach der Natur der Sünde. Ohne Gott in unserem Leben konnten wir uns nicht durch seinen Geist leiten lassen. Das ist logisch, weil wir den Geist nicht hatten. Das Einzige, wonach wir leben konnten, war nach unserer Natur. Und diese Natur ist seit dem Sündenfall im Garten Eden beherrscht zu sein von Emotionen, beherrscht zu sein von unseren Leidenschaften. Und von unseren Trieben und von unseren Begierden und von den egoistischen Bedürfnissen, die in uns stecken. Kurz gesagt, vielleicht immer genau das zu machen, wo wir jetzt gerade Lust drauf haben. Und das klingt aus heutiger Sicht sehr erstrebenswert. Deshalb nennt man das ja Freiheit, deshalb nennt man das Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung. Aber häufig steckt hinter dieser Maske die Natur der Sünde. Die Bibel spricht auch von Sklaven der Sünde, Römer 6. Es ist eben keine Freiheit, ohne Gott zu leben und auf eigenen Wegen durch dieses Leben zu gehen, weil das ein Zustand ist, der uns in den ewigen Tod führt. Da ist kein Heiliger Geist, der uns Rat gibt und der uns korrigiert und der uns erinnert und der uns hilft, auf Gottes Weg für uns zu bleiben, sondern der fehlt uns, wenn wir uns nicht für ihn entschieden haben. Der Heilige Geist hilft uns, nach Gottes Maßstäben in unserem Leben zu leben. So wie Jesus uns das vorgelebt hat, wo nicht ich zähle, sondern der andere mehr zählt als ich. Und wo man eben nicht zurückschlägt, sondern die andere Wange auch noch hinhält. Aber ohne Jesus bin ich verdammt zu einem Leben nach der Natur der Sünde. Und Paulus kommt zum fünften Punkt im zweiten Teil von Vers 4. Und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Und diese Formulierung Kinder des Zorns bedeutet, Gottes Zorn ausgeliefert zu sein. Und das vervollständigt diesen Zustand des Lebens ohne Gott, geistlich tot, angepasst an die Welt zu leben, in der Gewalt des Bösen zu leben. Nach der Natur der Sünde bedeutet, seinem Zorn unterworfen zu sein. Und wisst ihr, wie dieser Zorn Gottes aussieht? Wir sehen das in den letzten Stunden von Jesus vor seiner Kreuzigung. Im Garten hat Jesus Blut geschwitzt. Und das, obwohl er genau wusste, dass es keinen anderen Weg gab. Lesen wir das in Matthäus 26, Vers 39, dass er betet: Mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Und dieser Kelch war bildlich gefüllt mit dem Zorn Gottes für alle die Sünden der Menschen. Und dieser Zorn Gottes war gegen uns gerichtet. Aber Jesus hat diesen Zorn seines Vaters auf sich genommen, stellvertretend für uns. Der berühmte Erweckungsprediger Jonathan Edwards hat 1741 eine Predigt gehalten, die in die Geschichte eingegangen ist, die in viele, viele Sprachen übersetzt worden ist. Und diese Predigt trägt einen sehr krassen Titel, nämlich Die Sünder in den Händen eines zornigen Gottes. Und er hat da gesprochen von der ewigen Verdammnis und er hat das sehr bildhaft ausgemalt, was es bedeutet, dem Zorn Gottes ausgeliefert zu sein. Und er spricht davon, dass wir alle am Abgrund des ewigen Gerichts stehen. Und er sagt, dass der Bogen des Zornes Gottes gespannt ist und der Pfeil direkt auf uns zielt. Und er sagt, wir sind wie Spinnen, die über dem Schlund der Hölle baumeln und nur durch einen seidenen Faden vor den Flammen bewahrt werden. Und mit vielen von solchen bildlichen Beschreibungen hat er seinen Zuhörern, die überwiegend keine Christen waren, ihre Situation ausgemalt. Was es bedeutet, dem Zorn Gottes ausgeliefert zu sein. Und das war eine Predigt, die würde man heute vermutlich so nicht mehr halten. Aber das war eine Predigt, die in all ihrer Heftigkeit dazu geführt hat, dass Menschen aufgesprungen sind und geschrien haben. Und dass Menschen auf den Boden gefallen sind und geweint haben. Und zwar, weil sie verstanden haben, was es heißt, dem Zorn Gottes ausgeliefert zu sein. Das, was Jesus am Kreuz ertragen hat für uns. Und in der Folge von dieser und von anderen sehr klaren Predigten von Jonathan Edwards haben sich viele Menschen bekehrt. Und es ist zu einer sehr großen Erweckungsbewegung in den heutigen USA gekommen. The Great Awakening ist in die Geschichte eingegangen. Weil die Menschen erkannt haben, dass Gottes Zorn das Schlimmste ist, was einem Menschen passieren kann. Und gleichzeitig die Folge sein muss von einem Leben ohne Gott. Weil Gott heilig ist. Und Sünde bei ihm keinen Platz hat. Paulus macht genau das mit diesem Rückblick auf unser altes Leben hier völlig klar. Aber er bleibt hier zum Glück nicht stehen. Sondern er schreibt jetzt im dritten Teil dieser Verse für heute, wie ein Leben mit Gott aussieht. Vers 4 und 5. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, durch die Übertretung mit dem Christus lebendig gemacht. Und er schreibt diesen berühmten Satz: Aus Gnade seid ihr errettet. Paulus geht jetzt in Vers 4 auf die Frage ein, wie ist eigentlich dieser Sprung aus der totalen Verlorenheit hin zur Errettung eigentlich abgelaufen? Und er schreibt von Gottes Liebe und er schreibt davon, wie Gott sich erbarmt hat. Und dieser Begriff des Erbarmens, oder wir sprechen ja oft auch von Barmherzigkeit, das bedeutet so viel, dass sich jemand ohne Aufforderung um jemand kümmert, der in Not ist. Und zwar, und das ist wichtig, ohne dafür irgendwas zu erwarten. Wenn wir über eine Liebe nachdenken, die so groß ist wie Gottes Liebe, dann ist es nach unserem Denken menschlich, irgendwie zu glauben, dass irgendwas doch da gewesen sein muss, dass Gott uns so sehr liebt. Es muss doch irgendwas Liebenswertes an uns gewesen sein, dass Gott so viel für uns tut. Aber wenn wir von Gottes Liebe und von seiner Barmherzigkeit sprechen, dann müssen wir uns klar machen, dass seine Liebe so groß ist, dass sie auch dann gilt, wenn nichts, aber auch gar nichts Liebenswertes an der Person dran ist. Und wenn wir in die Geschichte gucken, fallen uns viele Personen ein, von denen wir sagen würden, die könnte man niemals lieben, niemals. Aber Gott kann. Das unterscheidet Gott von Menschen. Gott liebt ohne Grund. Gott erbarmt sich, ohne dass er irgendetwas davon hätte. Er war uns gnädig, das ist seine göttliche Grundeigenschaft, so wie es in Vers 5 steht, und hat uns mit seinem Sohn und mit seinem Rettungsplan lebendig gemacht. Und das Geheimnis von Gnade ist eben, dass wir sie nicht verdient haben. Gnade ist nicht, jemandem das zu geben, was er verdient hat. Gnade und Verdienst passen nicht zusammen. Aber das ist ein Denken, was ganz tief auch in uns drinsteckt. In unserem Leben als Christen schleicht sich das immer wieder ein. Wir versuchen, Gott zu gefallen in unserem Leben, und wir merken oft, dass wir das nicht schaffen, und das macht uns fertig, und wir haben Angst, dass Gott uns dafür nicht mehr liebt, für das, was wir tun, und wir haben Angst vor Konsequenzen, wir haben vielleicht sogar Angst vor Strafe. Ich weiß nicht, ob ihr solche Gedanken kennt in eurem Leben, aber dieses Denken ist falsch. Wir können nichts tun, um uns Gottes Gnade mehr oder weniger zu verdienen. Sie ist einfach da. Der Grund für seine Liebe und für seine Gnade und für seine Barmherzigkeit liegt allein in ihm. Er liebt es, gnädig zu sein, das ist sein Wesen. Und deshalb schreibt Paulus hier in Vers 5 diesen berühmten Satz: Aus Gnade seid ihr errettet. Allein aus Gnade. Paulus ist es wichtig, das zu betonen, und er schreibt in Vers 6 und 7, was für Auswirkungen diese große Gnade jetzt für uns hat. Und er hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Wir sind mit auferweckt, wir sind mitversetzt in die himmlischen Regionen, so schreibt Paulus das hier. Und dass er das so schreibt, das zeigt erstmal, dass es nicht nur um was Zukünftiges geht, sondern es geht um eine direkte Folge der Erlösung. Uns wurde nicht nur vergeben und wir leben nicht nur jetzt in einer intakten Beziehung mit unserem Schöpfer, sondern wir wurden zusammen mit Jesus, mit seinem Sohn, erhöht in die himmlischen Regionen, in den Himmel. Das ist jetzt unsere gegenwärtige Position. Und das klingt ein bisschen komisch, weil uns kommt das hier alles sehr weltlich vor und sehr irdisch. Aber in unserem Leben sind schon Teile des Himmels spürbar. Der Heilige Geist, der in uns lebt, als Teil Gottes in uns. Und all das, was wir schon jetzt von Gott mitbekommen können als seine Kinder, ist himmlisch. Seine Erlösung, seine Vergebung, seine Gnade, die wir erfahren durften, und alles andere, was wir an Schätzen aus seinem Wort gewinnen können, ist alles himmlisch. Es sind Teile des Himmels, die wir schon jetzt genießen dürfen. Und im letzten Vers für heute, Vers 7, öffnet Paulus jetzt nochmal den Blick auf die Ewigkeit und worauf wir uns freuen und worauf sich auch Gott freut. Damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Hier spricht Paulus von der Zukunft. Seit Paulus sind jetzt fast 2000 Jahre vergangen und viele, viele Menschen sind diesen Weg der Gnade mit Gott gegangen. Und mit dieser unzähligen Menge von Gläubigen werden wir in Ewigkeit Gemeinschaft mit Gott haben. Und Gott freut sich darauf. Er freut sich so sehr darauf. Er hat Lust daran, uns zu beschenken. Er hat eine Stadt für uns gebaut, das himmlische Jerusalem. Eine riesige Stadt, durch seine Liebe und Gnade gebaut. Ich dürfte gerne schon nach vorne kommen. Wir haben heute gesehen, dass Paulus ein Vorbild war im Gebet für seine Geschwister. Und wir haben einen Einblick bekommen in das, was ihm da wichtig war. Wir sollten Gott immer besser kennenlernen, sollten forschen in seinem Wort. Wir sollten verstehen, dass wir als sein Erbe kostbar für ihn sind. Und wir sollten uns bewusst machen, dass Gott Kraft hat und Großes in unserem Leben bewirken kann. Und wir haben zurückgeguckt auf unser Leben ohne Gott. Geistlich tot, angepasst an die Welt, in der Gewalt des Bösen, nach der Natur der Sünde lebend, bedeutet seinem Zorn unterworfen zu sein. Aber das ist nicht mehr der Zustand von uns, die wir mit Gott versöhnt sind. Wir sind schon jetzt Teil von dieser wunderbaren himmlischen Herrlichkeit in Jesus und wir können uns freuen auf das, was Gott noch im Himmel für uns bereithält. Amen.